herzlich willkommen. Da sind wir wieder, würde ich sagen, nach einer etwas ausgedehnten Frühjahres-Sommerpause. etwas euphemistisch, die Bezeichnung. Ich glaube, im April, Ende April hatten wir die letzte Staffel. Mein Name ist Martin Servas, falls Sie uns noch nicht gehört haben. Ich bin aber nicht alleine. Lars Klitzke wird sich auch gleich vorstellen. Und wir machen einen kleinen Podcast zu Themen der Bauphysik, des energieeffizienten, nachhaltigen Bauens und starten nach dieser etwas ausgedehnten Pause mit Grund in unsere zweite Staffel. Und bevor es losgeht, lieber Lars, herzlich willkommen zur Staffel 2, erste Folge. Wie geht's dir?
Ja, hallo und guten Morgen, lieber Martin. Vielen Dank der Nachfrage. Sehr gut sogar. Wir haben ein spannendes Jahr oder Halbjahr hinter uns und ich freue mich auf die zweite Staffel mit dir und diesem Podcast, wo wir verschiedene Thematiken hier wieder aufgreifen können. Aber ich hoffe, es geht dir auch gut und du hast den Sommer gut überstanden.
Überstanden, ja. Also sehr genossen, würde ich sagen. Es ist einiges passiert auf der Welt und bei uns auch, was so auch die Pause verursacht hat letzten Endes. Und mir geht's gut, doch. Alles gesund so weiter und eingerichtet in der neuen Stelle, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Wir haben heute vor einen Rundumschlag, also was bisher geschah, würde ich es jetzt nicht nennen, aber was vielleicht seitdem geschehen ist. Es gibt ein paar spannende Entwicklungen im Bereich der Schadstoffe, da haben wir eben im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, aber auch der Fördermittellandschaft hat sich einiges getan. Dann einige spannende Projekte, an denen wir beide mitarbeiten und das würden wir einfach ganz kurz anreißen, darüber sprechen und einen Ausblick geben, was wir in den nächsten Folgen dann auch ausführlicher darstellen wollen. Lars, ich würde mal bei dir anfangen. Was machen wir zuerst? Wo gibt es eine Neuigkeit? Was hat sich Neues getan, neue Entwicklungen? Was ist dir so hängen geblieben aus den letzten Monaten?
Ja, wir haben uns ja dieses Jahr oder in diesem Sommerhalbjahr sehr intensiv mit den Summer Schools sehr viele Workshops durchgeführt. Auf der einen Seite die energetische Sanierung. Wir haben viele technische Projektierungen umgesetzt, das heißt photovoltaische Systeme. Wir haben uns mit Planungsprozessen, auch KI im Planungsprozess auseinandergesetzt, dazu auch Workshops durchgeführt. Und jetzt gerade laufen die letzten Workshops zu Mauerwerkdiagnostik und Mauerwerkinstandsetzungsverfahren. Das heißt, wir haben hier einen Probebau. Wir untersuchen chemische Horizontalsperren, mechanische Verfahren, also Mauerwerktrennverfahren. Wir packen das Ganze in Sanierungskonzeptionierungen. Wir fangen an mit der Anamnese, der Gebäudediagnostik, Beurteilung von Mauerwerk, Mauerwerkdiagnostik, den nachträglichen Abdichten erdberührter Bauteile, den nachträglichen mechanischen Horizontalsperren und integrieren dieses in die Sanierungskonzeptionierungen und untersuchen auch die Wirkweisen dieser Abdichtungsverfahren. Das ist das eine und zum anderen haben wir ja noch dieses 5-Jahre-Monitoring unseres Plus-Energie-Gebäudes. Da haben wir die ersten Ergebnisse aus dem ersten Betriebsjahr. Da gab es auch die ein oder andere Überraschung, die uns im Vorfeld so nicht bekannt gewesen ist und halt auch die Erfahrungen aus den teilnehmenden Kreisen, die wir jetzt auch wieder in Lehrkonzepte integrieren und die Ergebnisse dann auch vorstellen wollen. Und ganz aktuell beschäftigt uns eigentlich die Gefahrstoffverordnung. Also gerade das, was Bauen im Bestand ausmacht und dieser Generalverdacht, alle Gebäude, die vor 1993 errichtet worden sind, wie gehen wir um mit der Erkundung, wer ist dafür verantwortlich? Da liegt uns ja auch der neue Referentenentwurf vor, wo ja nicht mehr der Eigentümer adressiert wird, sondern jetzt die Handwerksbetriebe. Und das stellt natürlich alle Baubeteiligten in der Planung, aber auch in der Ausführung, auch in der Akquise der Angebote vor Herausforderungen. Und auf dem Fördersektor, da haben wir KNN, ein neues Förderprogramm, was es bis dato noch gar nicht so gegeben hat. Und da haben wir den klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment, also so der Gebäudetyp E, der uns ein wenig überrascht.
Fangen wir mal vorne an, würde ich sagen. Das waren jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, 4 Themen, denke ich mal. Und mit den Mauerwerksgeschichten, Mauerwerksanierung, Sperren und so weiter. Wo ist das aufgehangen? Ist das eine Hochschultätigkeit von dir oder ist das eine Verbandsarbeit? Soll da ein Merkblatt entstehen? Also wo sortiere ich das ein?
Ja, es ist so eine Kombination aus beidem. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich die Anforderungen an Lehre und der praktischen Transformation des Wissens. Also wir haben Studierende eingeladen, hier aus den Hochschulen Koblenz, Mainz, aber auch aus der DABW und aus Venedig, aus Bologna, aus Prag waren Studierende da oder teilnehmende Kreise. Und wir wollen das Bauen im Bestand in die Praxis transferieren und wollen die Verfahren auch praktisch anwenden oder haben sie praktisch angewendet und wollen hieraus die Sanierungskonzeptionierungen auch stetig ständig verbessern. Und dieser Wissenstransfer findet hier statt, also aus der Theorie in die Praxis geführt.
War das im Rahmen von so einer Summer School von dir?
Genau. Also ich habe jetzt 3 Monate Summer School gemacht mit ganz unterschiedlichen Workshops. Die waren zum Teil an freie fachplanende, energieberatende Ingenieure, Architekten gerichtet, aber vor allen Dingen an Studierende, die wir an dieses Gebäude herangeführt haben und haben auf der einen Seite die Planungsprozesse und die Handwerkswerkzeuge gelehrt, das heißt von der 18.599 bis hin zu KI-Prozessen im Planungsprozess. Wie gehen wir um in einer Leistungsphase 0? Wie gehen und bereiten wir eine Leistungsphase 10 vor? Das heißt in der Vorbesprechung der frühen interdisziplinären Zusammenarbeit, auch aus den unterschiedlichen Fachbereichen, bis hin zum Monitoring. Das heißt, wie können wir das, was wir geplant und dann auch eingebaut haben, wie können wir das auch überprüfen, ob denn die Benchmarks, die wir uns gesetzt haben und die Leistungsperformance, die erwartet worden soll, ob die auch wirklich erreicht worden ist.
Und ist das ein Gebäude, das real irgendwo steht oder wo habt ihr das
genau, angewendet? Das Gebäude gibt es real. Es ist eine Transformation eines 60er-Jahre-Gebäudes. Und hier leben und wirken dann auch Teilnehmende und können also an diesen, ich sag mal, klassischen Workshops von Programmanwendungen bis hin zu Crimpen, PV-Anlagen aufbauen, verschiedene Speichersysteme integrieren, Energiefluss monitoren und das findet hier ganz real statt. Oder jetzt gerade in den letzten 2 Wochen haben wir Injektionsverfahren durchgeführt, also erst vorbereitet durch Mauerwerkdiagnostiken und Sanierungskonzepte und Untersuchungen durchgeführt. Und dann haben wir verschiedene Instandsetzungsverfahren angesetzt, wie zum Beispiel Injektionsverfahren und Blecheinschlagverfahren und wirken und monitoren jetzt die Ergebnisse und die Wirkweisen dieser Systeme. Also weil wir hier Gebäude aus den 60er Jahren haben, keine Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit und wie gehen wir um damit und warum müssen wir das in Sanierungskonzepte mit integrieren?
Wo stehen die Häuser oder das Haus? In welchem Klimat?
Doppelhaushälfte. Die eine Hälfte ist energetisch betrachtet worden, die andere Hälfte geht jetzt so ein bisschen in die Baukonstruktion. Die stehen in Italien, in der Nähe von Venedig und wir haben hier ein großes Grundstück, wo wir 8 verschiedene Photovoltaiksysteme und auch Speichersysteme integriert haben, wo wir verschiedene Aufstellorte und verschiedene Typen untersucht haben. Hier haben wir einfach die Möglichkeiten des Platzes und auch die Möglichkeit, mehrere Teilnehmende in diesem Gelände zu bewegen und zu unterrichten.
Spannend. Sehr spannend. Wird das, ist geplant, darüber irgendwas zu veröffentlichen oder wie können wir das verfolgen, was ihr daraus findet?
Genau, wir haben mehrere Wege, wo wir es veröffentlichen. Das eine ist, wir binden es direkt in die Lehre ein. Das heißt, das, was hier an Erkenntnissen kommt, wird direkt in die Lehrveranstaltungen, das ist natürlich dann hochschulintern, aber auch über Vinaba bieten wir Weiterbildungen an von der Energieberatung, also Energieberatung, Ausbildung und in den einzelnen Modulen. Und ansonsten haben wir Buchprojekte. Also der Rudolf Müller Verlag wird ja dort ein Buchprojekt draus machen, wo wir dann auch in diese Instandsetzungsverfahren und die Sanierung von Bestandsgebäuden adressieren. Und die Social-Media-Kanäle, das heißt zum einen hier dieser Podcast, werden wir das ein oder andere Thematik aufgreifen, aber auch Instagram und YouTube wird es jetzt immer wieder, oder LinkedIn wird es immer wieder Veröffentlichungen geben, wo wir so die Highlights versuchen darzustellen und den Wissenstransfer möglichst vielen zuteil werden lassen, weil nur Wissen, was geteilt wird, hat am Ende des Tages ja auch einen Mehrwert.
Ja, absolut. So, das war eigentlich so der erste Bereich. Was war der zweite? Der war irgendwie eng verknüpft, glaube ich, ne? KI,
Energie. Ja, genau, die Gefahrstoffverordnung. Das ist so etwas, was uns das im Moment wirklich was uns intensiv beschäftigt. Also die Gefahrstoffverordnung hat jetzt, wenn man alleine mal die letzten 2 Jahre sieht, durchaus Veränderungen in den Referentenentwürfen aufgezeigt. Und von letztem Jahr, wir stellen jedes Gebäude unter den Generalverdacht und der Eigentümer muss die Erkundung machen und dann muss entsprechend gewirkt werden. jetzt zu der Handwerkende ist dafür verantwortlich und das steht natürlich im Handwerk A in der Diskussion und B muss natürlich auch die Frage gestellt werden, wie viel Erkundung findet denn tatsächlich statt und wo ist die Gefahrenlage und am Ende auch wie viel Budget bleibt bei den Eigentümern über, um dann noch Sanierungen durchzuführen. Wenn ich also das klassische Ein-Zwei-Familienhaus nehme, wo wir 16 Millionen Stück in Deutschland haben und wir die Sanierungsquote erhöhen wollen, also von derzeitig 0,84 auf eigentlich 4, dann müssen wir ganz viel in den Bestand eingreifen. Und da wird es auch immer die Frage geben, welche Gefahrstoffe haben wir gegebenenfalls im Gebäude und wie können wir davon Kenntnis erlangen? Und dann am Ende des Tages, wie kann dort dann auch eine fachgerechte Sanierung erfolgen? Wir haben gerade zwei Projektierungen, so ein Reihenhausgebäude, da haben wir so 18.000 bis 20.000 Euro an Folgekosten und bei einem etwas größeren Einfamilienhaus liegen wir zwischen 50.000 und 55.000 Euro. Und das ist vielen am Anfang gar nicht bewusst, wenn sie das Gebäude kaufen oder wenn sie dann an die Sanierung herangehen. Und da gibt es verschiedene Schutzfunktionen, die auch stattfinden. Wenn ich jetzt an den Selbstbaumann, Selbstbaufrau denke, die vielleicht einen Teil in Eigenleistung erbringen, dann muss ja auch hier im Vorfeld geklärt werden, ob denn eventuelle Schadstoffe, die gesundheitsgefährdend sein könnten, im Gebäude sich verstecken.
Ich würde das gerne ein bisschen andiskutieren. Dafür reicht, also um das vollständig mal zu besprechen, dafür reicht heute die Zeit nicht. Aber eigentlich gibt es ja zwei Seiten, sehe ich jetzt erstmal. Ne? Also einmal habe ich ein Gebäude mit Gefahrstoffen. Da wäre jetzt die Frage, oder ich habe es jetzt so nicht rausgehört, dass grundsätzlich daran gezweifelt wird, dass die Klassifizierung der Stoffe, die im Gebäude stecken, übernervös sind, würde ich jetzt mal sagen. Also das scheint zu passen. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass da jetzt eine übertriebene Vorsicht sozusagen angemerkt wird in der Gefahrstoffverordnung. Ne? Also was die Bewertung der Gefahrstoffe angeht, die reine Bewertung.
Ja, genau, das ist gar nicht so die neue Thematik, sondern das ist eher, und das ist ja das, was die ganze Zeit schon schlummert. Wir hatten das mal in den 90er Jahren, als Turnhallen, Schulgebäude, Rathäuser, Verwaltungsgebäude aufwendig saniert worden sind, aber dass es dann jetzt nochmal in die Bestandsgebäude, gerade in die Wohngebäude hinein manövriert wird, das fand bis dato nicht so in der Form statt. Mhm. Wir haben die TRGS 519, wir haben ein bisschen Gefahrstoffverordnung gehabt, aber dieses, wir untersuchen jedes Gebäude, weil es unter dem Generalverdacht steht und dann kommen natürlich auch entsprechende Funde, das ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen bei den Bauschaffenden und auch noch nicht bei den Eigentümern.
Mhm. Trotzdem, also ich baue mich mal so ein bisschen auf der Gegenposition vielleicht auf. Mhm. Ne? Trotzdem ist es ja erstmal nicht zu kritisieren, dass Gefahrstoffe, von denen man jetzt aus heutiger Sicht weiß, dass sie zum Beispiel krebserregend sind oder im Verdacht stehen, krebserregend zu sein, Asbest, nennen wir mal einen Stoff dieser Liste, dass die nicht ins Haus oder ans Haus gehören. Ne? Also das, glaube ich, da will, wenn man die Leute fragt, keiner, dass die da im Haus verbleiben. Mhm. Das heißt, man hat jetzt die Situation, dass man in der Vergangenheit etwas getan hat, was eigentlich ja... Man hat weggeguckt vielleicht, könnte man das so nennen, oder man musste nicht hingucken, sagen wir mal so. Man aktiv weggucken ist ja das eine, aber man musste nicht hinschauen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So nach dem Motto ein bisschen, ne? Und das soll jetzt geändert, werden. Man soll einen Fokus drauf legen oder wie soll ich es benennen, ne? An sich ist das ja wiederum nicht zu kritisieren, oder?
Genau. Aber der Wandel des Referentenentwurfs von der Erkundung durch den Eigentümer und des Generalverdachtes vor 93 muss dann der Eigentümer die Untersuchungen durchführen. Und darauf können wir dann auch ein belastbares Sanierungskonzept erstellen, in das der Eigentümer ist gar nicht mehr verpflichtet, sondern der Handwerkende muss sich kümmern. Und das ist irgendwie eine Verzerrung der Verantwortlichen. Und das führt natürlich auch dazu, dass eventuell die Untersuchungen gar nicht durchgeführt werden. Und der eigentliche Verantwortliche ist nach wie vor der Eigentümer, weil wir das Gebäude adressieren. Und dieser Referentenentwurf ist auch aus der Sicht des Handwerkes meines Erachtens gar nicht zu unterzeichnen oder zu unterstützen, sondern hier, wenn, also dass diese Untersuchungen stattfinden sollten, ich glaube, das ist unstrittig, aber dann an den Eigentümer und dann auch entsprechend ein vollständiges Gutachten vorlegen dessen, was haben wir denn am Gebäude, damit die nach Wirkenden, also die Bauschaffenden, die dann die einzelnen Gewerke durchführen, auch belastbar und sicher ihre Arbeitsanalysen und Arbeitspaper durchführen können. Wie gehe ich denn an die Sanierung heran? Und da liegt es meines Erachtens in der Aufgabe des Eigentümers, diesen Kenntnisstand bereitzustellen, dass wir darauf dann auch eine vernünftige Planung durchführen können und nicht, wie jetzt im Referentenentwurf, dass der Eigentümer wieder als Adressat, als Verantwortlicher herausgenommen worden ist.
Müssen wir uns mal im Detail angucken, wie gesagt, jetzt nicht. Also ich habe noch so einen Knoten im Kopf, weil letzten Endes bleibt verantwortlich trotzdem der Eigentümer, würde ich sagen, immer für sein Eigentum. Das ist die Frage, wer den Aufschlag macht, würde ich sagen. Also so würde ich es jetzt erstmal lesen, aber wie gesagt, das ist für heute, glaube ich, ein bisschen zu viel Stoff. Aber führt letzten Endes dazu, ich glaube, da sind wir beide uns einig, dass natürlich jetzt Kosten an Stellen entstehen, die man vorher ignorieren konnte. Ne? Wenn man jetzt irgendeine, sagen wir mal, eine Dachsanierung macht, wo ich ja auch durchaus asbesthaltige Dacheindeckungen haben kann, was so ein Standardding ist, oder Fassadenbekleidungen, dann hat man die vielleicht in gemeinsamer Aktion vielleicht ignorieren können. Und das kann ich jetzt nicht mehr.
Naja, also gerade wenn du die Dach- und die Fassadenelemente ansiehst, die ja im Sichtbereich sind und wo die Anscheinungsvermutung dessen, dass da Asbest drin ist, ist schon eine gewisse Sensibilität da gewesen. Aber die verdeckten Stellen, also in Putzen, in Steckdosen, in Fensterkitten, das ist, glaube ich, so eher die Thematik im Innenraum. Und wenn ich dann auch vielleicht den Bauherrn, den Selbstbaumann, Selbstbaufrau adressiere, die vielleicht Rückbauarbeiten in Eigenleistung durchführen, da ist es elementar, dass solche Untersuchungen generell durchgeführt werden, alleine zum Selbstschutz der Wirkenden und natürlich dann im weiteren Bauschaffenden auch der Handwerkenden. Deswegen sollte generell eine Untersuchung auch veranlasst durch den Eigentümer auf Gebäudeschadstoffe stattfinden.
Mhm. Ja. Vor allem, weil das ja auch jetzt nicht die Welt kostet, sagen wir mal so. Ne? Also man hat eine Handvoll Stellen, wo man suchen muss, je nach Baualtersklasse auch vielleicht immer weniger, sagen wir mal. Also da reden wir jetzt nicht über, also ich kenne es jetzt nur aus größeren Projekten, aber ich würde jetzt mal sagen, da reden wir über einen eher niedrigeren vierstelligen Betrag, würde ich sagen.
Ja, die Untersuchung ist nicht der Kostentreiber.
Genau, ne? Also ich rede jetzt erstmal.
Wenn ich die richtige Probenamen nehme, die Instandsetzung.
Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Nein, ich meine jetzt erstmal wirklich die Analyse, die Untersuchung und naja, an sich finde ich es erstmal folgerichtig. Ne? Also das hilft ja nichts. Das ist so wie die Diskussion über die Brennstäbe bei Atomkraft. Nur im kleinen Format. Ne? Man kann es nicht ignorieren. Man hat eine Technik verwendet und man haftet für sein Eigentum letzten Endes. Und man muss die Frage dann eigentlich auch, wenn es jetzt um den Erwerb von Immobilien geht, eigentlich an der Stelle auch schon stellen. Ja? Dass man sagt, ich will ein Haus kaufen und eigentlich müsste ich dann da auch verlangen, oder nachfragen, ob es ein Schadstoffgutachten gibt über das Gebäude. Weil sonst kaufe ich die Katze im Sack.
Richtig. Genau das sind ja auch die Adressaten, die ich meine, dass das in die Eigentümerhand übergeben wird beim Hausverkauf, dass das ein Grundgutachten ist, das erstellt wird, damit Käufer und Verkäufer wissen, um was handelt es sich hier, was sind dann auch die Folgekosten einer Immobilie. Wir haben auf der einen Seite den Energieausweis, wo wir die energetische Qualität und die Folgekosten durch den Betrieb eines Gebäudes kennen, aber was passiert denn mit den Gebäudeschadstoffen, die ja da sind, ne? Und das zeigen ja auch die Untersuchungen der BG Bau unter anderem, dass wir erhöhte Funde haben und dass wir hier auch eine höhere Sensibilisierung brauchen. Und da brauchen wir meines Erachtens auch ein Schadstoffgutachten und vielleicht sogar als Pflichtgutachten, wenn ein Gebäude veräußert wird.
Ich sehe natürlich perspektivisch dann wieder den Ressourcenausweis oder Ressourcenpass letzten Endes. Ne? Auch von Bestandsimmobilien, für Neubauten wird er jetzt ja sukzessive eingeführt. Ja. Dass man da einfach weiß, was ist verbaut worden und besteht die Grundrisikoannahme. Also man wird natürlich im Bestand vom Dagegengucken nicht sehen, was da jetzt genau verbaut ist, aber ich glaube, dass das in die Richtung gehen muss.
Absolut. Also Ressourcenschonung, Materialverwendbarkeit, Materialverträglichkeit, Wohngesundheit. Ne? Unser Gebäude ist das Refugium. Wir halten uns 90% unserer Zeit im Gebäude auf. Und dann dürfen und sollen wir schon dafür Sorge tragen dessen, dass wir auch ein gesundes Wohnumfeld haben. Und wenn wir Maßnahmen am Gebäude durchführen, dass wir das für alle Beteiligten dann auch sicher durchführen. Aber das sind ja auch, glaube ich, die Thematiken, die du in deinen zwei neuen Projektierungen zumindest zum Teil adressierst.
Ja, können wir gerne gleich drauf eingehen. Ein Satz, der mir noch einfällt da zu den Schadstoffen, ist, dass ein Teil davon, wenn man jetzt sagt, das wird teurer, stimmt das ja, glaube ich, meiner Meinung nach nur zum Teil, weil wenn ich jetzt an die Entsorgung denke, spätestens da wird ja dann auch eine Klassifizierung vorgenommen. Also auch da, je nachdem, an was man jetzt da denkt, werde ich das Zeug ja nicht einfach auf die Deponie fahren dürfen, zum Beispiel.
Ja, das ist auch, was wir gerne andiskutieren können, wenn wir uns mit Ökobilanzen und Ressourcenpass auseinandersetzen, auch die Bewertung der Indikatoren, ne? Wie gehen wir mit den Materialien um, welche Wert geben wir denen, wenn wir das recyceln dürfen müssen oder was ist eine Wiederverwendbarkeit, also in welchen Clustern betrachten wir das? Das ist eine durchaus spannende Thematik, die auch in der Bauwelt noch nicht zu Ende diskutiert worden ist.
Wie so viele Thematiken noch nicht oder am Anfang der Diskussion stehen, würde ich mal sagen. Gut, spannend. Also über das Geschwarstoffthema würde ich gerne, müssen wir gucken, ob wir uns da noch eine Expertin oder einen Experten dazu einladen, würde ich gerne noch mal ein bisschen länger drüber sprechen. Das andere, also deine Projekte in Sachen energetische Sanierung, das werden wir immer wieder mal anstupsen, denke ich mal. Das wird nicht verloren gehen.
Ja, da dann kommen spannende Kenntnisse raus. Alleine Speichersysteme, ja. Wirkungsgrade, Effizienzgrade, Verschaltungen. Wie schafft man energieautarke Gebäude auf Low-Tech- und Low-Budget-Version? Da sind wirklich ganz viele Kenntnisse draus gewachsen, die wir auch nach und nach jetzt veröffentlichen und wo wir hoffen, dass auch die Lesenden und die Zuhörenden einen Mehrwert draus haben, um vielleicht eigene Projektierungen, auch eigene Planungsprozesse zu unterstützen. Und wir bekommen hier wirklich gute Instrumentarien an die Hand gegeben.
Das ist mir gestern nochmal aufgefallen, aber da erzähle ich gleich nochmal ausführlicher drüber. Es ist generell ein sehr, sehr wichtiges Thema, Dinge zu vernetzen und publik zu machen. Weil das ist so wertvoll, wenn man weiß, was andere schon erfahren haben, in Erfahrung gebracht haben, ausprobiert haben. Die Wege, die schon gegangen worden sind. Also das ist noch zu wenig bekannt, vielfach, meiner Meinung nach. Selbst wenn es Forschungsprojekte sind mit einer eigenen Veröffentlichung am Ende. Aber die Vernetzung, das wird, glaube ich, immer, immer wichtiger. Gerade wo wir so ganz viele neue Themen anstoßen. Du hast die Speicherthematiken genannt. Ich werde gleich auch noch mal ein Beispiel haben, wo die Fragen ja sicherlich schon mal beantwortet sind, aber man weiß nicht, wo und von wem und ob ich es übertragen kann. Klingt jetzt noch ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt, aber das wird, glaube ich, gleich deutlicher. Also Vernetzung ist wichtig, Information ist wichtig, publik machen ist wichtig, auch frei zugänglich publik machen. Also Fachbuch ist gut und schön, wenn man es detailliert wissen will, aber eigentlich muss es so eine Übersichtsdatenbank geben, weil das kann auch der einzelne Energieberater nicht mehr leisten, da den kompletten Überblick zu haben. Das wird immer schwerer.
Ja, deswegen sind solche Podcasts oder Social Media oder unsere Lehrveranstaltungen so wichtig oder auch diese Workshops, weil wir hier praktisches und theoretisches Wissen vermitteln können. Und dieses interdisziplinäre, fachbereichsübergreifende gibt ja auch ganz neue Perspektiven auf Fragestellungen, die ja auch solche Sanierungskonzeptionierungen und auch Herangehensweisen und Ausführungen immer verstärken und verbessern können sollen. Und das ist ja auch im Grunde genommen das, was wir Studierenden oder Teilnehmenden zuteil werden lassen wollen. Dieser berühmte Blick über den Tellerrand und dieses Verzahnen und dieses Miteinander Vernetzen. Und wenn man sich so die Theorie theoretischer Systeme anschaut und so ein System mit all seinen Subsystemen und so einem funktionierenden Organismus, Gebäude, auch worauf man achten darf, damit am Ende des Tages auch seinem Zweck zugeführt wird, ist eine hochspannende und auch wichtige Thematik, die wir immer wieder adressieren. Und ich glaube, bei deinen Projektierungen, gerade das in Aachen, Denkmalschutz ist ja etwas, wo alle Fragestellungen des Bauens und Baukonstruktion und Bauphysik in allen Sphären, glaube ich, angesprochen werden.
Ja, da hast du das Stichwort schon genannt. Hier kommt gerade ein ordentlicher Guss runter, falls es im Hintergrund plätschert. Ja, den Schwerpunkt tatsächlich meiner Tätigkeit habe ich ein bisschen verschoben. Also nicht nur von dem Ort des Geschehens von Koblenz weg nach Aachen, sondern auch was die Inhalte angeht, da gibt es einen kleinen Shift, der so im zurückliegenden Sommersemester stattgefunden hat. Und da sind jetzt zwei aktuelle Projekte draus entstanden schon, die sehr spannend sind. Sehr unterschiedliche Projekte, die mich beschäftigen, auch weiterhin beschäftigen. Das eine, mit dem fange ich an, das beginnt jetzt im Wintersemester, das ist das Thema der Raumakustik. Und zwar die Raumakustik eines ganz besonderen Gebäudes, nämlich des Aachener Doms. Da werden wir mit Studierenden und der Dombauhütte und dem Bistum den Aachener Dom analysieren, nicht nur messtechnisch, sondern auch simulatorisch die Akustik nachbauen der verschiedenen Baualtersklassen. Also angefangen beim karolingischen Ursprungsgebäude mit den verschiedenen Kapellen als Erweiterung. Wir werden mit zwei Universitäten zusammenarbeiten, die eine 3D-Aufnahme des Doms gemacht haben schon. Und das finde ich total spannend und elektrisierend. Das beginnt jetzt erstmal im Wintersemester mit einem kleinen Gebäude am Dom selber, der Taufkapelle. Klein ist die auch nicht wirklich, aber im Vergleich zum Dom selber natürlich ein bisschen überschaubarer. Und wollen da die Verfahren erstmal testen. Also die Messverfahren, die Simulationsverfahren, die Umsetzung, auch welche Fragestellungen daraus dann wiederum entstehen, bevor wir dann in den nächsten Semestern in das Hauptgebäude des Doms überwechseln werden und da dann verschiedene Fragestellungen untersuchen. Ja, ich freue mich total drauf. Wir reden sehr viel über Energie und Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und ich habe in der ersten Staffel auch schon angedroht, mal über das Thema Raumakustik sprechen zu wollen. Und das werden wir jetzt im Wintersemester, denke ich mal, tun. Das wird eher Ende des Jahres werden, weil die ersten Untersuchungen so im November wahrscheinlich stattfinden werden und dann im Dezember, Januar vielleicht die ersten Simulationen vorliegen. Und dann würde ich das gerne nochmal vertiefen oder nochmal thematisieren im Rahmen von einer Folge hier. Also das ist so das eine. Ja, Lars?
Und mit welchen Fragestellungen bist du konfrontiert worden? Also wer ist dein Ansprechpartner? Wie kommst du zu so einer Projektierung?
Naja, losgetreten entsteht oder ist sowas entstanden darüber, dass man einfach mal drüber gesprochen hat. Also es gibt einen sogenannten Fachbeirat bei uns im Fachbereich in Aachen, wo unter anderem auch der Dombaumeister drin vertreten ist. Der Fachbeirat berät den Fachbereich, in welche Richtungen aktuelle Fragestellungen aufgetaucht sind. Man diskutiert über Studiengänge und Curricula. Und da habe ich mich als neuer Kollege vorgestellt, unter anderem auch mit dem Thema Akustik. Und der Dombaumeister fand das sehr, sehr spannend. Grundsätzlich spannend, aber auch, weil es da ein UNESCO-Projekt geben könnte. Das wird sich erst im Wintersemester rausstellen. Und ganz vereinfacht geht es darum, Weltkulturstätten barrierefrei besser zugänglich zu machen. So würde ich es jetzt mal mit einem Satz zusammenfassen. Das heißt, es geht um die Themen der Visualisierung natürlich auch, aber auch der Auralisierung, das ist dann die akustische Simulation. Und Fragestellungen, die momentan auf unserem Arbeitspapier stehen, ist, klang der Dom eigentlich mal anders? Natürlich klang er anders, aber merklich anders. Er hatte ganz andere Oberflächen zur Erbauungszeit, also nicht so, die Denkmalpfleger mögen mir verzeihen, nicht so Shishi und Hochglanz und Gold, sondern sehr viel handfester in der ursprünglichen Substanz. Und das sind natürlich Fragen, die ich nicht mehr messen kann, sondern das ist dann das, was wir simulieren möchten. Wie klang der Dom auch ohne die ganzen Kapellenerweiterungen mit den ursprünglichen Materialien? Gibt es Anzeichen darauf, dass die Akustik bei der Gestaltung des Innenraums eine Rolle gespielt hat? Ich weiß jetzt nicht, wer alles den Dom schon mal von innen gesehen hat. Das ist ein sehr spannendes Gebäude, auch von der Geometrie. Also gar nicht wirklich zu vergleichen mit dem Kölner Dom zum Beispiel. Und das sind so Fragestellungen. Auch was aktuelle Szenarien angeht, interessant. Der Dom wird auch weltlich bespielt. Also Konzerte finden innerhalb des Doms statt. Auch da tauchen Fragen auf, gibt es sowas wie akustische Brennpunkte, gibt es gute Stellen, wenn ich jetzt nur ein Pianokonzert vielleicht veranstalten möchte oder ein Streichquartett, wo platziere ich das am besten im Hauptgebäude, sodass die Akustik möglichst optimal ist. Also das sind so momentan Arbeitsfragestellungen und bezogen auf die Taufkapelle, mit der wir jetzt starten, ist es so, dass die akustisch nicht ganz optimal ist und die Fragestellung tatsächlich im Raum steht, was könnte ich verändern, um die Akustik so zu verbessern, dass der Raum auch wieder genutzt wird tatsächlich. Und das beginnt eben mit einer Bestandsanalyse. Und was meine Erfahrung angeht aus anderen Projekten, entstehen dann während der Analyse und der Untersuchung der ersten Fragen weitere interessante Fragestellungen. Wenn man das dann vorstellt in der Diakonie, Dombaumeister, Musikmeister oder auch Organist, dann entstehen da weitere Fragestellungen, sodass ich da jetzt gar nicht bange bin, dass da genug Fragen übrig bleiben. Aber es geht jetzt erstmal darum, das Verfahren an sich in der Taufkapelle anzuwenden und zu testen. Da werden auch immer Schwierigkeiten entstehen.
Ja, spannend. Also ich kenne den Aachener Dom auch nur immer durch verschiedene Stilepochen beeinflusstes Bauwerk. Wir haben ja unglaublich viele Überformungen, Niederlegungen, Anbauten und auch eine stetig ständige andere Nutzung. Ne? Also von dem Krönungsort bis zum Wallfahrtsort bis hin zur Heiligtumsfahrt, also alles dessen, was der Aachener Dom uns in der letzten Zeit auch mitgegeben hat. Und das aus der Retroperspektive und aus der bauphysikalischen Sicht zu betrachten, kann ich mir vorstellen, dass das zu spannenden Ergebnissen und vor allen Dingen auch zu einer Vertiefung der Anwendung der Aulation, das ist ja einer deiner Steckenpferde, die du von Koblenz mit nach Aachen übernommen hast.
Genau. Und da ist es natürlich so, dass es perfekt im Fachbereich Architektur aufgehoben ist, vor allem wenn ich das verbinden will mit der Visualisieren oder mit einer VR, also virtuellen Realität. Also das hat sehr viele Perspektiven, würde ich mal sagen. Das startet jetzt, wie gesagt, im Wintersemester und das wird sich über die nächsten Jahre weiterentwickeln, denke ich mal. Der Dom ist geduldig, ich auch. Und da denke ich, werden wir im November, Dezember vielleicht nochmal was zu machen können. Ein zweites Projekt.
Spannende Betrachtung.
Ja, definitiv. Ich habe mal so als Fragestellung in den Raum geschmissen, was hat eigentlich der Kaiser damals oben auf seinem Thron gehört überhaupt? Das müssen wir mal gucken, ob wir das auch untersuchen oder ob das vielleicht nicht die allererste Fragestellung ist, weil der Dom an sich natürlich ein kirchliches Bauwerk ist und nicht ein der Kaisersitz letzten Endes. Also da gibt es so intern ein paar Gespräche oder Meinungsverschiedenheiten.
Wie man damit umgeht, also das Mausoleum von Karl.
Nein, das Mausoleum nicht. Ich sag mal, welche Fragestellungen jetzt wichtig sind oder welche erst in zweiter Reihe beantwortet werden sollen. Also das ist eher so die Frage der Reihenfolge oder der Priorisierung.
Aber es ist ja ein spannendes, auch kulturhistorisches Gebäude. Also
absolut.
Allein als Krönungsort der römisch-deutschen Könige ist es ja auch weltgewandt. Also nicht nur dessen, dass Konzerte jetzt stattfinden, sondern auch damals schon von dort Geschichte geschrieben worden ist. Also sehr spannende Projektierung und dann auch die Erkenntnisse in die Gegenwart mit zu übernehmen. Kann mich mir vorstellen, dass das auch für die Studierenden einen spannenden Einblick geben darf und eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis.
So stelle ich mir das vor, genau. Und wie gesagt, im November, Dezember kann ich mehr dazu sagen. Ein anderes Projekt, was schon etwas weiter ist, vielleicht schwenken wir da mal über, weil das auch ein bisschen Potenzial für unseren Podcast hat. Ist ein Projekt mit der RWTH Aachen in Kooperation oder wir liefern zu oder sind Bestandteil eines Projekts der RWTH, will das jetzt nicht größer machen, als es ist. Und zwar geht es da um die Fragestellung der energetischen, aber auch generell der Modernisierung eines Gebäudes aus den 1920er Jahren, denkmalgeschützt, in einer Siedlung in Aachen. Da spielt natürlich auch die energetische Sanierung eine Rolle, aber eben auch weitere Fragen. Und da sind gestern beim Tag des offenen Denkmals, also gestern war dann der 8. September, weil ich nicht genau weiß, wann der Podcast hier erscheinen wird, kamen weitere Fragestellungen. Aber bevor wir dazu übergehen und ich die Fragen einfach mal nenne, ein kleiner Blick in Anführungsstrichen, eine ganz interessante Führung, die stattgefunden hat durch die Siedlung in den Heimgärten in Aachen, durch eine Bewohnerin, die Geschichte dieser Siedlung so ein bisschen aufbereitet hat. Da werde ich auch noch einen gesamten Podcast mal draus machen, aber das muss ich noch aufbereiten. Also hier erstmal ein kleines Beispiel oder damit die Hörerinnen und Hörer sich ein besseres Bild machen können, von welcher Siedlung wir da reden.
Und 1925 war das Ding durch und 1926 begann man also schon mit dem Bauen. Also heute, nach heutigen Maßstäben, also unheimlich schnell. Man hat dann projektiert, also dass das 1930 spätestens fertig sein sollte. Und das ist auch gewesen. Man hat das erreicht, unter anderem durch Bündelung von Kräften. Man hat also die Kanalsachen, die Elektrizität und so alles gebündelt. Das war also sehr geschickt gemacht. Und man hat sich darauf geeinigt, die Siedlung einfach zu gestalten, was die Typisierung anging, also der Häuser. Man wollte keinen großen Schnickschnack. Man hat also im Grunde hier so Standardgrundrisse sich ausgedacht. Es gibt in der Regel, ich weiß, die Denkmalschützer und die Architekten sprechen also mittlerweile von mehreren Typen, also mehr als zwei. Ich reduziere das jetzt mal auf zwei Typen, den eingebauten Typ und den Ecktyp, kann man sich vorstellen, was das ist. Da würden wir jetzt einen eingebauten Typ sehen, das ist ein Ecktyp. Und die waren circa 70, 75 Quadratmeter groß, die Häuschen. Und wie ich schon sagte, typisiert. Aber was nicht heißen sollte, dass das also ein langweiliges Zeugs war. Also das war wirklich sehr durchdacht alles. Für damalige Verhältnisse modern. Man hatte ein Badezimmer und eine Toilette, das war, und einen 100 Quadratmeter großen Nutzgarten, was also auch von Vorteil war. Und man hat sich von Anfang an bemüht, das Ganze trotz dieser Typisierung nicht langweilig zu gestalten. Und das ist auch, finde ich, ganz gut gelungen. Ja, wenn das Auto jetzt da steht.
Ja, das soll mal reichen, so als erster Eindruck. Es ist also eine Siedlung, die über 100 einzelne dieser typisierten Gebäude hat, die also in einer Rekordbauzeit, wie gesagt, Beginn 25, die ersten Gebäude, das, was wir untersuchen, 27 fertiggestellt. Modern zur damaligen Zeit, aber eben nicht aus heutiger Sicht. Und die Fragestellung des Projekts, die wir auch bauphysikalisch begleiten, ist, was sind mögliche Modernisierungs-, Sanierungskonzepte, was sind die Stellschrauben, auf die man sich konzentrieren sollte. Wir haben das Glück, in Anführungsstrichen, dass ein ungenutztes Gebäude für ein Jahr an die RWTH vermietet werden konnte und wir jetzt ein Monitoring durchführen können, ohne den unbekannten Einfluss einer Nutzerin, eines Nutzers. Also das Gebäude wird jetzt über den Winter gemonitort, wird auch beheizt, konditioniert, aber ohne Nutzer im Inneren. Und das ist natürlich eine ganz spannende, seltene Gelegenheit, das bauphysikalische Verhalten im Mauerwerk, die Feuchtegehalte im Dachstuhl, in der Holzkonstruktion messtechnisch zu begleiten, den Energiebedarf zu monitoren ohne Nutzereinfluss. Parallel dazu werden noch zwei weitere Gebäude überwacht, in Anführungsstrichen, und zwar ein genutztes Gebäude, was auch nicht saniert wurde seit 1927, und ein Gebäude, was vor gut 10 Jahren energetisch komplett saniert wurde. Sodass wir darauf basierend dann ein relativ genaues Simulationsmodell entwickeln können oder möchten oder das bestehende Modell, was wir schon haben, anpassen können anhand der Messdaten und haben zum Beispiel auch einen Blower-Door-Test schon mal durchgeführt von dem bestehenden Gebäude. Wie gesagt, seit 1927 nicht modernisiert. Wir haben einen gemessenen Wert von N50 von 9. In dem kleinen Gebäude, das ist ein Reihenmittelhaus, also mit sogar wenig Oberfläche, aber noch einfach verglasten Fenstern und also alle, die in dem Bereich unterwegs sind, jetzt nichts Überraschendes. Das Dach natürlich löchrig wie ein Schweizer Käse, der Ausstiegsluke zum Spitzboden natürlich nur eine Holzklappe. Die Fenster ohne großartig Falzdichtungen natürlich nicht. Und so weiter und so fort, sodass alleine das eine riesige Stellschraube ist, wenn man die Luftdichtigkeit verbessert, über andere Fenster, neue Fenster, über einen möglichst luftdichten Dachaufbau, den man dann bei einer energetischen Modernisierung ja sowieso ohnehin hat. Also ganz spannende Erkenntnisse, nichts wirklich Bahnbrechendes, würde ich mal sagen, mit der Zusatzanforderung, und das ist dann eher der Aspekt der RWTH, dass man das Ganze natürlich mit dem Denkmalschutz schon abstimmen möchte. Also Ziel ist tatsächlich ein Handbuch oder Merkblatt für alle Bewohner dieser Siedlung. Was geht der Denkmalschutz mit? Es geht also auch um so Fragestellungen wie einer Dachgaubenerweiterung des Wohnraums. Wir haben eben gehört, 70 Quadratmeter hat das Ursprungshaus. Das ist aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen wenig. Das heißt, man hat die Möglichkeit eines Anbaus hinten raus, man hat die Möglichkeit, Dachgauben zu errichten und das Ganze soll natürlich aus heutiger Sicht denkmalschutzgerecht, der Siedlung gerecht werdend auch vorgenommen werden und mit gewissen Leitdetails, Empfehlungen hinsichtlich der baukonstruktiven Modernisierung der Außenwände zum Beispiel, das ist dann unser Part. Bis hin zu, und das ist dann, bis hierhin relativ bekanntes Terrain. Ne? Also man denkt darüber nach, wie kann ich jetzt denkmalschutzgerecht den U-Wert der Außenwand verbessern, wie kann ich neue Fenster einbauen, gestalterische Aspekte lasse ich mal außen vor, wie kann ich mit dem Dach, mit der Dachkonstruktion umgehen, aufdoppeln, ja, nein und so weiter und so fort. Das ist jetzt noch kein Neuland. Aber dann schließt sich natürlich relativ bald auch die Frage der Wärmeversorgung an. Also dass man die Frage beantworten möchte und das war auch die mit am häufigsten gestellte Frage gestern, dass in so einer Siedlung natürlich die Möglichkeiten der regenerativen Wärmeversorgung nicht unendlich sind, sagen wir mal so. Das heißt, ich habe einen relativ kleinen Garten. Wir lassen mal die Kosten außen vor. Das heißt, sowas wie Geothermie nimmt man sich wahrscheinlich gegenseitig so ein bisschen die Wärme weg, wenn jetzt jeder in seinem Garten da rumbohrt, nenne ich es mal ganz abfällig. Wenn jedes einzelne Haus eine Luftwärmepumpe vorne oder hinten aufstellt, ist es auch emissionsrechtlich ein bisschen schwierig. Holzpellet scheidet auch aus, weil die Gebäude nur teilunterkellert sind und so weiter und so fort. Also es ist eine Frage, die, und das behaupte ich jetzt mal, alle Siedlungsstrukturen betrifft, ob denkmalgeschützt oder nicht, ob aus den 1920er Jahren oder aus den 1950er, 60er Jahren, nämlich der quartiersbezogenen Wärmeversorgung. Und das ist jetzt ein Zeitpunkt in dieser Siedlung, wo ein Generationenwechsel im Gange ist. Viele Eigentümerinnen gestern da waren, die gefragt haben, naja, ich habe eine funktionierende Gastherme noch im Keller, aber die hat auch schon 15 Jahre auf dem Buckel und ich will gar nicht mehr fossil weiterheizen. Was mache ich denn jetzt am besten? Also das Interesse ist riesig, Lars, und da musste ich an den Thomas Giel denken und die Nahwärmenetze, die kalten Nahwärmenetze im Ahrtal, über die wir auch schon mal berichtet haben. Wie kriege ich sowas jetzt in eine bestehende Siedlungsstruktur rein, wo ich also nicht die tragische Möglichkeit habe, dass ich alles gleichzeitig neu machen darf oder kann oder muss, sondern sukzessive vorgehen muss, wo Themen der Wirtschaftlichkeit auch mit auftauchen, wo Themen der, gründe ich jetzt eine Energiegenossenschaft oder gibt es sowas wie ein Contracting für sowas im Raum stehen. Und da habe ich gestern gemerkt, das Interesse, die Bereitschaft ist riesig. Die Fragen sind gestern zumindest unbeantwortet geblieben. Wie fange ich sowas am besten an? Welche Fördermittel gibt es auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene? Weil ich möchte ja jetzt als Eigentümer gesprochen nicht sofort jetzt einen Verein gründen und viel Geld ausgeben für eine Planung, sondern wie ist sozusagen die Roadmap, würde man neudeutsch sagen, für sowas? Und da habe ich gemerkt, okay, es fehlt so ein bisschen die Vernetzung tatsächlich, weil diese Projekte gibt es ja. Auch wenn man die nicht blaupausemäßig 1:1 übertragen kann, aber man kann sich gewisse Dinge abschauen. Und das ist definitiv ein universelles Thema für alle Wohngebiete oder generell Gebiete. Und das sind auch Fragen, die im Zuge der kommunalen Wärmeplanung ja auftauchen werden. Auch das Thema hatten wir ja schon mal. Wo das dann am besten oder im besten Fall ineinander greift. Also dass man nicht nur als Datenerhebung weiß, okay, wie viel Wärmebedarf entwickelt sich hier in diesem Gebiet zukünftig, sondern das mit berücksichtigt. Ja, es gibt in Aachen vielleicht die Möglichkeit, an warme Quellen zu kommen, die nicht weit weg sind, aber sehr, sehr eisenhaltig oder sehr metallhaltig sind. Es gibt die Möglichkeit oder es gibt ein Fernwärmenetz in Aachen, das aber schon relativ weit weg ist. Wir haben ein Krankenhaus in der Nähe, was sicherlich einen großen Wärmebedarf hat. Also man hat Themen der kommunalen Wärmeplanung in Kombination mit so Quartieren, die momentan, was Einzellösungen angeht, ins Stocken kommen, sage ich mal, oder wo die Eigentümer auch merken, es macht nicht unbedingt Sinn tatsächlich jetzt, dass ich meine Heizung jetzt baue und in 5 Jahren der Nachbar, sondern am liebsten würde ich in was eintreten, was diesen Fahrplan hat. Ja, und Das, wie gesagt, in der ersten Stufe ist das noch gar nicht so sehr Thema des Forschungsprojektes, aber die Fragestellungen sind allgegenwärtig gewesen. Wir haben auch einen Folgeantrag gestellt. Mal gucken, ob der bewilligt wird im Herbst vom BBSR, wo es eben um diese Quartierskonzepte geht.
Ja, was ist ja eigentlich prädestiniert? Also es ist ein sehr spannendes Projekt. Ne? Ich glaube, was hast du gesagt, über 230 Wohngebäude, die ja versorgt werden dürfen, 70 Quadratmeter. Das wäre ja eigentlich genau das, was wir heute haben wollen, dass wir bezahlbaren Wohnraum und dann auch vielleicht die Frage stellen der Konsistenz, der Suffizienz, was reicht denn eigentlich? Und solche Sammelpunkte des Gemeinschaftslebens und der Nutzgärten, dass man dann auch Energie gemeinsam erwirtschaftet, da ist ja eigentlich zum Beispiel die bidirektionale kalte passive Nahwärme durchaus eine Möglichkeit, ne? Dass man einer kollektiven Wärmeversorgung vorziehend ist, bevor man wieder jedes dieser kleinen einzelnen Einheiten mit einer separaten Einzellösung bestückt, sondern hier auch in eine gemeinschaftliche Erwirtschaftung des Energieertrages, das heißt aus dem Bedarf, das Potenzial, was ist da an Energieerschöpfungspotenzial und daraus dann auch ein entsprechendes Versorgungskonzept aufstellt. Und dieses ganzheitliche Herangehen, also auf der einen Seite den Denkmalschutz und den Einfluss des Denkmalschutzes, auch der Quartiersentwicklung und auch der historischen Betrachtung bis hin in die bauliche Veränderung, bis hin zum Energiekonzept eines resilienten Versorgungssystems, ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen heutzutage. Und das ist ein sehr spannende und sehr konzentrierte Fragestellungen mit sehr vielen Facetten.
Und ergänzt auch um, ich würde es mal sagen, soziologische Aspekte. Also dass man ja in so einer Siedlung Eigentümerinnen und Eigentümer hat, die vor 3 Jahren vielleicht im Zuge des Tohuwabohus um Habecks Heizungsgesetz, mir tut der Mann immer noch leid, gemeint haben, ich brauche jetzt unbedingt eine neue Gastherme. Ja, die also relativ neu sind, was das angeht, also die nächsten, sagen wir mal, 15 Jahre erstmal nicht notwendigerweise eine neue Wärmeversorgung brauchen. Bis hin zu Eigentümern in der Siedlung, deren Heizung quasi schon auf der letzten Rille läuft, die jetzt möglichst schnell irgendwie ein Konzept brauchen. Also auch diese Frage der zeitlichen Staffelung und wie übertrage ich das in ein Konsenskonzept, so würde ich es mal nennen. Ja, also dass ich kann ja jetzt, also wo liegt erstens die kritische Masse technisch gesehen für so ein Nahwärmenetz vielleicht? Ja, also wie viel muss ich quasi, mit welchem Minimalnetz muss ich anfangen, damit sich das auch trägt? Und wie verteile ich sozusagen perspektivisch dann später die Kosten, wenn ich dieses Netz erweitere? Und wie, in welche Rechtsform gieße ich das Ganze? Ja, weißt du, was ich meine? Also nicht nur...
Ja. Ja. Hochspannende Frage, also gerade auch diese Betreiberfrage muss ja in diesem dynamischen Prozess, wie versorgen wir uns, schon möglichst am Anfang gestellt werden, ob die Eigentümer hier eine Betreibergesellschaft oder eine Genossenschaft gründen oder ob vielleicht ein Contractor reinkommt, der von vornherein dann vielleicht auch die Planungsaufgaben und die Betreiberaufgaben mit berücksichtigt. Und es ist ja eigentlich wieder allem dessen, dass man solche kleinen Einheiten von 70 Quadratmetern individuell weiter versorgt, sondern das ist doch eigentlich prädestiniert für eine gemeinschaftliche Versorgungsstruktur.
Genau. Ja, und das finde ich höchst spannend, weil es natürlich auch so ein, also das erfordert aber ein sich freimachen so ein bisschen von gewohnten Strukturen. Bislang ist es so, dass ich natürlich meine Therme im Keller hängen habe. Ja, die mache ich an, die mache ich aus, die geht kaputt, die repariere ich. Und jetzt muss ich vielleicht so Konzepte andenken, wie das 4 benachbarte, aneinander gebaute Gebäude, 2 Endgebäude und 2 Mittelhäuser. Vielleicht haben die eine gemeinsame Anschlussstelle an dieses Nahwärmenetz. Ja, wenn ich jetzt auf die möglichen Systeme oder an die möglichen Systeme denke, vielleicht ist das dann auch ein Konzept. Aber wie in welche Rechtsform gieße ich das Ganze? Ne? Dass ich natürlich wärmeversorgt werden möchte, wenn dann irgendwo muss dann vielleicht ja die Wärmepumpe stehen. Also das sind dann so ganz spannende Randaspekte und da bin ich auch wieder sehr froh und habe den Eigentümern gesagt, wenn ihr das anfangt zu denken, dann ladet mich bitte mit ein. Ich will die Fragen aufnehmen, die dann auftauchen, weil ich kann mir die nicht alle selber ausdenken. Und das, wie gesagt, da würde ich gerne auch nochmal eine eigene Folge machen mit dir zu diesen Themen, weil ich weiß, dass du gute Kontakte zum Thomas Diehl hast und ins Ahrtal hast, wo es ja diese Nahwärmenetze gibt und wo diese Fragen sicherlich auch alle im Raum standen.
Ja, und es gibt für alles technische Lösungen, also Wohnungsübergabestation, Hausübergabestation, dass jeder immer noch sein Herr oder Herrin über das Verfahren ist, dass er individuell seine Wärmezufuhr regulieren kann. Also man gibt ja seine Selbstständigkeit, nur weil man ein gemeinsames Wärmenetz hat, nicht auf, sondern die Individualität der Regulierung im Gebäude bleibt ja nach wie vor bestehen. Mhm. Es geht ja nur darum, wie versorgen wir uns. Genau. Wenn man das mal transferiert, vorher haben wir ein Gasnetz gehabt, da haben wir auch nur Gas, also den Verbrennungsstoff im Netz verliefert und jetzt gehen wir über und liefern Wärme und Kälte gegebenenfalls, ne? Je nachdem, welche Anforderungen dann auch in dem Gebäude bestehen. Sommerlicher, winterlicher Wärmeschutz, wo müssen wir vielleicht technisch noch agieren, dass wenn irgendwelche Unbehaglichkeiten, inthermische Behaglichkeiten umgesetzt werden dürfen. Also da eröffnen sich so viele Möglichkeiten und das, was du jetzt gerade schon so ein bisschen genannt hast, sind ja häufig die Ressentiments, die wir hören, wenn wir in die Wärmenetzplanung und der kollektiven Versorgung gehen. Und aus der rechtlichen Perspektive heraus, also aus dem Gebäudeenergiegesetz, eröffnet das Gebäudeenergiegesetz ja gerade hier für solche Siedlungen den Handlungsspielraum, dass sie bis zu 10 Jahren Zeit haben, um sich dann an das Wärmenetz anzuschließen und innerhalb dieser Zeit Provisorien und gebrauchte Anlagen einsetzen können, sodass sie keinen Zustand manifestieren müssen, mit dem sie dann über die nächsten 10, 15, 20 Jahre agieren müssen. Mhm. Also hier ist zum Teil schon sehr klug auch aus der Gesetzgebungsverfahren agiert worden, um genau solche Überlegungsprozesse anzusteuern.
Ja, genau. Also das, wie gesagt, ist so das zweite Projekt, was aktuell läuft. Und wie gesagt, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu, weil das, glaube ich, ganz viele Gebiete, Siedlungsgebiete, Quartiere in sehr ähnlicher Weise treffen wird oder die Fragen auch schon da sind. Also weg von der Insellösung hin zu einer gemeinschaftlichen Lösung. Und das wiederum auch im Interesse natürlich der Kommune selber ist. Also Aachen könnte ohne solche Konzepte sehr viel schwieriger klimaneutral werden. Also da gibt es eigentlich sehr viele interessierte Kreise dran.
Ja, spannend. Also alle bauphysikalischen Fragestellungen, die Parametrierungen für die Simulationen, der interdisziplinäre Blick, auch die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Universität. Also ich glaube, da kommen viele Thematiken. Da kriegen wir vielleicht sogar mehr als eine Podcast-Folge.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber irgendwie müssen wir mal anfangen.
Ja.
Ja, Lars, ich gucke mit einem Auge auf die Uhr, mache schon ein bisschen hier den Outro-Gesang an. 11 Uhr muss ich los. 11 Uhr haben wir. Lars, wir haben unser Notizbuch voll mit Themen. Ich habe mir gemerkt, aus deiner Sicht, so als neues Thema, ich glaube auch für viele Hörerinnen und Hörer, das Gefahrstoffthema. Mhm. Das würde ich gerne mal so ein bisschen durchdeklinieren. Ne? So ein paar, wie soll ich sagen, Szenarien uns mal ausmalen. Weiß jetzt nicht, an welcher Stelle wir Expertinnen oder Experten brauchen dazu. Aber das mal ein bisschen konkreter zu fassen. Ja, Gesetz der Fall, ich habe ein Haus aus den 1900er Jahren. Was taucht denn da so standardmäßig auf? Wo steckt das drin? Wo sollte ich hingucken? Wer sollte sich drum kümmern? Ich würde das wieder so ein bisschen lösen wollen von der Gesetzeslage, weil dass da nicht immer nur sinnvolle Sachen drinstehen, ist auch klar. Und dann sicherlich auch aus Handwerkerperspektive würde mich das interessieren. Und wie reagiert dann das Handwerk darauf? Also ich denke natürlich sofort an Haftungseinschränkungen bei Angebotslegungen und so weiter und so fort oder Bedenkenanzeigen und so weiter. Also man wird ja solche Reaktionen dann kriegen. Also das würde ich mir gerne in der Folge ausführlicher anhören, angucken mit dir. Das andere Thema der Experimentalhäuser, das wird uns sowieso begleiten, denke ich mal. Da wirst du dich schon selber melden, wenn es da was Aktuelles gibt. Und bei mir auf dem Zettel, wie gesagt, Aachener Dom, Ende des Jahres, würde ich mal sagen. Und das andere Projekt in den Heimgärten, wie gesagt, bereite ich diese Sonderfolge mal vor zur Geschichte der Heimgärten. Ist so ein bisschen außerhalb des eigentlichen Themas, aber ich fand es total spannend, weil ich glaube, auch da gibt es viele ähnlich lautende Geschichten in Deutschland. Und ich finde, sowas muss auch erhalten bleiben, der Nachwelt.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut, Lars, dann würde ich sagen, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich danke dir, wie immer, für das spannende Gespräch. Wir sind verabredet für in 2 Wochen und werden da mal uns ein Thema vornehmen. Lars, wie immer, das letzte Wort an dich.
Ja, lieber Martin, erstmal Gratulation zu deiner neuen Stelle in Aachen. Das, was dir, glaube ich, neue Perspektiven öffnet und auch die Zusammenarbeiten im Fachbereich Architektur. Jetzt starten mit zwei sehr spannenden Projekten. Der Aachener Dom ist ja durchaus, wenn nicht sogar Welterbe, für alle bekannt. Und auch die Heimgärten, zwei sehr spannende Projektierungen, auf die ich mich freue. Wenn du diese vorstellst, ansonsten freue ich mich auf die Fortführung des Podcastes. Ich glaube, wir haben viele interessante Thematiken, die wir ansetzen dürfen. Und ich wünsche dir und den Zuhörenden eine angenehme Woche.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.